There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Wir begrüßen alle filmverliebten Film-Aficionados, Kultfilmkenner, seriöse Cineasten und Popcorn-mampfenden Blockbuster-Fans. Hier ist die nächste Ausgabe unseres Top 100 Langstreckenlaufs. Die 100 besten Filme aller Zeiten. Guten Tag, Herr Mayer, frisch gefeudelt aus dem Urlaub zurück. Hallöchen.
Natürlich, frisch gefeudelt aus dem Urlaub zurück, gut gelaunt und stark besonnt.
Und guter Dinge. Unser Audioarchiv, das manchmal inoffiziell unter dem Motto stehen mag, früher war alt besser. Aber ne, ein paar jüngere Filme haben wir auch dabei.
Früher war alles aus Holz.
Früher war alles aus Holz. Holzeisenbahn. Unsere 100 besten Filme aller Zeitenliste besteht ja aus vielen anderen Listen, die wir als Inspiration und zu Auswertungszwecken missbraucht und zusammengefügt haben. Hier eine Top 200, dort eine Top 500 Kritikerlisten, Fanlisten und so weiter und so fort. Erfolgreiche Filme sind dabei, sehr erfolgreiche Filme, aber auch Arthouse, Mach- und Meisterwerke.
Überraschung.
Ja, genau, die eine oder
Seltsames.
Sehr seltsames. Wir freuen uns, wenn unsere 100 Besten euch Spaß machen, anregen, den ein oder anderen Film zum ersten oder vielleicht auch mal wieder zu schauen. Wir nehmen auch sehr, sehr gerne Vorschläge für zukünftige Top 100 mal entgegen. Ich weiß nicht, so die 100 besten Pornos oder die 100 besten Filme über Katzen.
Das ist der seriöse Podcast Nummer 1 und ich fände Serien ganz interessant.
Die 100 besten Serien?
Ja. Ui, 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 ui.
Das ist auch auf jeden Fall auf Platz 1. Ich heirate eine Familie.
Falkencrest.
Falkencrest.
Simon & Simon.
Ja, Simon & Simon.
Trio mit vier Fäusten.
Geht schon los, ey. Schreibt uns bitte gerne an kontakt@podcast-1.de. Beim letzten Mal hatten wir als Filmpaten den wunderbaren Gerrit Schmidt-Voss dabei, seines Zeichens ja einer der erfolgreichsten und ja, muss man auch sagen, besten Synchronsprecher dieses unseres Landes.
Der Universums. Jetzt,
genau, also wenn er mal auf seinen Kanal geht, auf Instagram, da postet er auch immer wieder gerne Videos von seiner Arbeit.
Mhm. Spannend.
Wo man halt sieht, ne, so die Bilder, so DiCaprio in irgendeinem Scorsese-Film und er so daneben und so, wie er da arbeitet, ist immer sehr schön.
Ja, und Gerrit hat sich gerade einen rauschenden Bart stehen lassen.
Das, ja, den hat er schon eine Weile, ne, jetzt muss man auch sagen. Er kann das tragen, diesen Wikinger-Look.
Ja, Wikinger, genau. Wikinger man muss an Wikinger denken.
Shoutout, schönen Gruß an dieser Stelle nochmal an Herrn Schmidt-Voss. Und diese Folge natürlich die letzte Folge überall dort, wo es Podcasts
Platz 50
gibt.
War das, glaube ich, ne? Folge 50.
Folge 50, es war Platz 38.
Entschuldigung.
Da kommen wir manchmal ein bisschen durcheinander.
Ja, ich besonders.
50. Ausgabe, Platz 38. Und da hatten wir ja Joe Dantes Gremlins gehabt. Und heute ein Film aus derselben Zeit, aus demselben Jahr.
Irgendwie auch dasselbe Genre.
Doch ein bisschen vielleicht, ja. Und witzigerweise sind die damals auch in Amerika am selben Tag gestartet.
Nicht dein Ernst.
Am selben Tag.
Und jetzt schon die Fun Facts, oder was?
Und bei uns, jetzt schon die Fun Facts. Und bei uns auch tatsächlich zur selben Zeit im Kino gelaufen, muss man einfach sagen.
Damals war es aber tatsächlich so, dass die Filme dann in Amerika angelaufen sind und bei uns dann immer zeitverzögert kamen, weil dann die Übersetzung noch gemacht werden musste.
Genau, früher hat es sehr viel länger gedauert. Da war das Zeitfenster manchmal, glaube ich, sogar ein halbes Jahr oder auch manchmal auch länger. Ne? Das ist man irgendwie in Amerika, weiß ich noch, wenn so Kumpels in Amerika waren, zurückkam man so, du, ich hab den Film gesehen. Und du so, ja, der kommt ja, glaube ich, auch schon zu Weihnachten raus.
Oder du hattest mal amerikanische Presse, was ja auch nicht so einfach war, da gab es dann noch nicht das Internet. Also du hast immer so eine Zeitung bekommen und sagst so, oh, der Film kommt bald.
Ja, irre. Also, wir sind bereit. Wir sind bereit. Es geht um dieses kleine Kultphänomen hier. Und alle wissen bereits, worum es geht. Kann man auch nur mit dem Kopf wackeln, oder? Geht ja gar nicht anders.
Absolutely.
Und alle.
Na, ein später.
Ich meinte bei dem DDD mitmachen.
Ghostbusters!
Wir lassen ihn kurz singen. Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Genau. aus dem Jahre 1984 auf Platz 37 tatsächlich. Mhm. Ivan Reitmans paranormale Komödie über Geisterjäger, Ghostbusters. Die Geisterjäger. Ja, also diese Story über diese schrägen Typen, die eines Tages beschließen, dass es ja möglich ist, Geister zu fangen und damit die dicke Kohle zu machen. Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, Ernie Hudson, Rick Moranis und Sigourney Weaver unter anderem in Ghostbusters. Die Geisterjäger, einer der Filme, die wirklich kulturell also so einen Impact hatte, wie die coolen Leute sagen. Und hier finde ich sehr schön, wir kramen sie immer wieder gerne raus, diese Original-Trailer von damals.
Oh ja.
Also wenn der Trailer noch eine Voice-Over-Stimme hat, um dir nochmal zu sagen, was du da jetzt siehst, in diesem Falle hörst. Ghostbusters, Geisterjäger.
Geister.
Hallo, Geisterjäger.
Sie sind echt.
Sie haben?
Sie sind bösartig.
Sie haben wirklich?
Und sie sind hier. Ghostbusters, die Geisterjäger.
Hey, hat jemand ein Gespenst gesehen?
Sie fangen die Geister, die sich öffentlich blicken lassen. Sie sind bewaffnet. Sie sind gefährlich.
Versuch dir mal vorzustellen, dass alles lebend auf der Stelle aufhört und dass jedes Molekül in deinem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert.
Was meinst du mit schlecht? Okay, das war ein wichtiger Sicherheitstipp. Danke, Igor.
Sie sind Profis.
Ich bin der Vorstandsvorsitzende der größten paranormalen Beseitigungsfirma in Amerika.
Haben Sie es gesehen?
Nur Sie stehen zwischen uns und dem Ende der Welt.
Diese Stadt steht vor einer Katastrophe von biblischen Ausmaßen.
In der Richtung Zorn Gottes und all
genau.
Das Theater. Feuer und Schwefel fällt vom Himmel hernieder.
Menschenopfer, Hunde und Katzen leben miteinander. Massenhysterie.
Lynn wohnt hier im Eckpenthouse des Geistercenters.
Möchtest du diesen Körper?
Ist das irgendwie eine Fangfrage?
An die Stöcke, Jungs.
Halte sie!
Aufheizen!
Angebrüht!
Macht sie schön hart!
Fertig!
Ghostbusters, die Geisterjäger. Mit Bill Murray. Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis. Sie kommen, um die Welt zu retten. Ghostbusters, die Geisterjäger.
Wir kamen, wir sahen und wir traten ihm
in den Arsch. Zensiert an dieser Stelle, interessanterweise.
Okay.
Ja, geil.
Was mir auffällt, Harold Ramis, der dritte im Bunde, der wurde von Hubertus Banks gesprochen. Mhm. Den kenne ich noch von Fritz, der war früher eine Fritz-Stimme. Und ist ganz witzig auf jeden Fall. Ja, ein toller Film, der wahrscheinlich den meisten Leuten unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat. Das Original ist natürlich immer noch nicht zu toppen, meiner Meinung nach. Alles, was danach kam, jo, war ganz nett, aber...
Ja, das können wir mal zusammenfassen. Genau, damals und heute ein Riesenerfolg. Offizielles Sequel kam... 2 Jahre später, glaube ich, offizielles Sequel jedenfalls, Zeichentrickserien gab es ja dann noch Jahrzehnte später dann ja das Female Reboot mit den Damen, mit tollen Darstellerinnen, tollen Damen der Comedy-Szene, aber leider ein richtig mieses Drehbuch, der Film war eben leider an sich nicht gut. 2021 dann die meiner Meinung nach wirklich tolle Fortsetzung der Originalreihe Ghostbusters Legacy, also hieß er auf Deutsch, im Englischen hieß er Ghostbusters Afterlife. Ja, wo der Nachwuchs dann das Jagen der Geister übernahm. Und 2024 kommt davon dann auch eine Fortsetzung, die bisher unter den Titeln Legacy 2, Firehouse und auch Hell's Kitchen gehandelt wird. Mal gucken, auf welchen Namen sie sich da noch einigen. Heute aber geht es eben um den OG, also den Original Ghostbusters Film.
Yes.
1984, ich erinnere mich noch genau, waren 2 Filme zur selben Zeit. Der heiße Scheiß, muss man einfach sagen. Bei uns ja dann ein paar Monate später, wie wir schon etabliert haben. Gremlins und eben die Ghostbusters. Wenn man für einen keine Tickets gekriegt hat, ist man dann in den anderen
reingegangen.
Und umgekehrt. Ich habe Ghostbusters damals im legendären Marmorhaus am Kudamm gesehen. Und ich weiß noch, das war total cool, vor dem Film kamen halt so Kinoangestellte in den Saal rein und haben halt Ghostbusters-T-Shirts ins Publikum geschmissen.
Wow, das war in Bielefeld nicht so.
Ja, merkst du was?
Ja, ich habe was gemerkt, ja. Dann bin ich auch weggezogen.
Er hat keine Ghostbusters-T-Shirts genau. gehabt. Das war so, es war ein Riesenhype. Und ich weiß noch, als wir aus Ghostbusters rauskamen, war auch die Vorstellung von Gremlins im Saal daneben zu Ende. Ne? Und wir so mit unseren Ghostbusters-T-Shirts und die Gremlins-Leute so, haben wir nicht bekommen. Ja, ihr habt ja auch Gremlins angeguckt. Den haben wir letzte Woche schon gesehen. Und so weiter. Aber das ging immer hin und her. Das war echt cool. Ja. Riesenhype, völlig zu Recht. Ghostbusters, muss man ja einfach sagen. Ne? Es ist super lustig, ist aber auch spannend, weil diese Geschichte ganz cool ist, ne? Gosa, der Gosianer und Suhl und all diese ganzen Geschichten. Es war packend auf jeden Fall, weil es ja so ein Ereignis war. Man hat da gesessen, die Spezialeffekte waren für die Zeit.
Das wollte ich auch noch sagen. Also für die Zeit gut, wenn man sich's heute anguckt, muss man schon ein bisschen lachen. Das sieht ein bisschen aus wie Stopptechnik, ne? Stopptricktechnik.
Ja, ja, war ja auch. Da gab ja gar keine Computereffekte. Das mussten die alles per Hand machen im wahrsten Sinne des Wortes und dann halt eben reinkopieren, wie man so schön sagt, und eben damit arbeiten. Aber damals war es beeindruckend. Ich fand auch diese Making-of-Bilder halt so super, ne? Wenn sie so New York gezeigt haben und da sah man diesen Typen in diesem Marshmallow-Mann-Kostüm und so. Und es war schon ein Ereignis. Also es war sehr packend, aber eben auch so schön absurd, ne? Mhm.
Das Hochhaus fand ich auch gut gewählt, das hat das gut transportiert, wo das Ganze böse stattfand. Also waren viele tolle Sachen, besonders natürlich für mich die Schauspieler.
Auf jeden Fall. Mhm. Also das Ganze aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken, es ist auch ein Film, der immer wieder zitiert, imitiert und honoriert wird. Als eine der besten und erfolgreichsten Komödien aller Zeiten. Erfolgreich sehr, dazu später mehr. Aber du hast ihn aber im Kino gesehen.
Ja, damals, als er rauskam, im Kino auch.
Und seitdem wie oft?
Du, bestimmt 100 Mal.
Wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist so, kann man gar nicht zählen.
Es ist auch so ein Film, also wenn er dann, du kennst das Phänomen ja, wenn man irgendwas irgendwie so rumseppt, dann bleibt man hängen, ne? Dann
ja, immer
man
wieder, ne?
Zu Ende an.
Genau.
Ja. Also, und freut sich wie ein kleines Kind.
Genau, es ist ja wirklich in dieser, in unserer 100 besten Filme aller Zeitenliste wirklich so, dass das immer wieder kommt, dieser Satz, dass wir sagen, das ist ein Film, da bleibt man hängen. Aber deswegen sind diese Filme auch in der Liste drin. Weil Filme, wo man nicht hängen bleibt und die man nicht immer wieder gucken kann, die haben es auch schwer, irgendwie als die besten aller Zeiten betitelt zu werden. Also dann würde ich auch sagen, wir haben ja schon ein paar rausgehauen, wir gehen jetzt auch direkt in die Fun Facts. Es gibt ja natürlich einige.
Das kann ich mir vorstellen.
Das ist auch so. Dan Aykroyd, ne? Also zum dem Zeitpunkt, Anfang der 80er, schon sehr erfolgreicher Comedian in den Staaten vor allen Dingen. Bei Saturday Night Live auch mit dabei gewesen und so und anderen TV-Formaten. Und er hat davor, ja, muss man ja dran denken, ne? Schon die Glücksritter gemacht mit Eddie Murphy. Und die Blues Brothers.
Und genau, Blues das Brothers natürlich halt als auch erstes Mal. Ja.
Absoluten Kultfilm. Ne? Und er hatte, also Dan Aykroyd hatte einen Urgroßvater, der war überzeugt, dass es halt Gespenster gibt.
Okay.
Tatsächlich, der hat sogar auch ein Buch drüber geschrieben und Aykroyd selber in diversen Talkshows hat er das jetzt auch in den letzten Jahren auch immer wieder erzählt. Unter anderem auch bei Joe Rogan zum Beispiel, ne, dass er halt
glaubt an Geister. Bei Joe Rogan war er auch damit, ja?
Ja, klar war er auch damit.
Bei unserem Kollegen. Bei
Schönen Gruß an dieser Stelle, ja, Joe. Meld dich mal wieder. Ja,
Grüße.
Grüße. Der ist halt so ein, ja, der hat halt schon seit vielen Jahrzehnten auch diese Macke, sage ich jetzt mal ganz gemein und salopp, dass er halt eben auch von Geistern überzeugt ist und so weiter. Der ist sehr, sehr so, wie heißt dieses Wort? Parapsychologisch angehaucht.
Es gibt doch diese Mystery-Serien mit dem von Star Trek hier, dem ersten Offizier.
Jonathan Frakes.
Genau. Ja, da geht es auch um so einen Quatsch. Ja, die Amis sind aber auch empfänglich für sowas, glaube ich.
Ja, ich glaube nicht nur die Amis. Ich glaube, das ist ein weltweites Phänomen, dass es halt Menschen gibt, die halt das gerne auch glauben möchten. Und ist ja auch okay. Also es kommen auch viele gute Sachen dabei raus. Akte X zum Beispiel. Oder die Ghostbusters. Absolut.
Akte X ist auch toll.
Denn das Drehbuch für Ghostbusters, beziehungsweise diese Idee, hat er sehr, sehr lange für sich schon rumgetragen. Achso,
da muss ich mal nachfragen. Dan Aykroyd ist dafür verantwortlich, oder was?
Der hat es geschrieben. Der hat sich diese Geschichte ausgedacht, hat angefangen, das Drehbuch zu schreiben, hat an dieser Story ewig rumgewerkelt. Erst wollte er das als so ein futuristisches Abenteuer haben. Das sollte in der Zukunft spielen. Mhm. Er wollte keine Origin-Story, also ne, erstmal zu erklären, wie es losgeht. Die Ghostbusters sollte es schon lange geben, auf der Welt übrigens, das war seine Idee, dass es in jeder Stadt nicht nur eine Feuerwehr und eine Polizei gibt, sondern halt eben auch Ghostbusters. Und dass das eben diese Geschichte ist, dieser ein Ghostbusters, die es halt in New York gibt. Und der Film sollte ursprünglich auch anfangen, man sieht halt dieses Feuerwehrhaus, ne, also dieses Hauptquartier, und da fliegt. Mhm. Dieses Ecto-1-Mobil, ne, also dieses berühmte, dann weißes Auto, ne, fliegt halt aus diesem Hauptquartier raus und schießt durch das futuristische New York.
Hat er wohl wahrscheinlich viel Marvel und DC sich vorher reingezogen.
Sein Freund und Regisseur Ivan Reitman, ne, der gesagt hat, ey, wir machen auf jeden Fall diesen Film, der hat aber zu ihm recht früh gesagt, als der dann mit dem Drehbuch hausieren ging, hat recht früh zu ihm gesagt, du, den Film, den du da geschrieben hast, das kostet $300 Millionen. Und Anfang der 80er Jahre, kannst vergessen, es geht
nicht. Das sind keine 300 Millionen
Dollar. So einen Film können wir nicht machen, das geht nicht, das müssen wir anders machen. Und er hat ihm gesagt, pass auf, lass uns lieber tatsächlich doch eine Origin-Story machen und erstmal zeigen, wie die Geisterjäger überhaupt entstehen. Geisterjäger, Ghostbusters. Einer der Originaltitel war Ghost Smashers.
Oh.
Weil der Titel Ghostbusters, der gehörte eigentlich einer TV-Serie von 1975, die es schon gab.
Vergeben gewesen.
Die Rechte am Namen mussten also geklärt werden, weil eben halt alle gedacht haben, die an dem Projekt beteiligt waren, ey, Ghostbusters klingt tausendmal besser als Ghost Smashers oder was sie da sonst noch so hatten. Und jetzt kommt's, ja, Aufmerksamkeit bitte, ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht nicht kompliziert oder doch. Weil der Chef von Columbia Pictures, der hat das Budget für den Film freigegeben, also der hat das Greenlight gegeben sozusagen. Mhm. Er hat gesagt, ey, Ghostbusters, Ghost Smashers, Ghost Fuck.
Ghost hier, Dings.
Ghost Dingsers. Ist cool, den Film machen wir auf jeden Fall, aber der Titel, die Rechte gehören halt dieser TV-Serie. So. Der wurde kurz nachdem er den Film freigegeben hat, tatsächlich dann der Chef von Universal Pictures, weil da gab es ja so ein paar Machtdinger und so, dann musste er wechseln und bla bla bla. Und dann ist er bei Universal Pictures gelandet und Universal Pictures hatte die Rechte an den Ghostbusters, also an dieser Fernsehserie. Und da jetzt war er davon der Chef und dann hat er halt quasi dem Chef dann von Columbia Pictures gesagt,
von Columbia,
hat er gesagt, so pass auf,
wir machen einen Deal.
Habt einen geilen Film da an der Hand, ich gebe euch jetzt den Titel, also ihr kriegt jetzt die Ghostbusters. Und dann hat er das halt, hat er die Rechte freigegeben an Ivan Reitman und sein Team. Geklärt wurde aber das dann, während die Dreharbeiten schon begonnen hatten, also die haben schon angefangen zu drehen. Und es wurden auch einige Szenen am Anfang noch doppelt gedreht. Also mussten sie doppelt drehen. Und zwar, wenn das Wort Ghostbusters vorkam. Und dann haben sie halt zwei Versionen gedreht. Einmal Ghostbusters und dann auch Ghostbreakers. Weil irgendeiner behauptet hatte so, ja, dann nehmen wir vielleicht Ghostbreakers. Ist doch auch irgendwie okay.
Ghostbreakers.
Also haben sie eine Szene gedreht. Ghostbusters, bla, bla, bla.
Wie doof.
Cut. Nochmal, dieselbe Szene nochmal gedreht, aber dann eben halt mit dem anderen Namen. Und dann wurde es aber halt geklärt. Dan Aykroyd, der ist mit diesem Skript bei all seinen Comedy-Kumpels hausieren gegangen. Er hatte ja schon Namen, er war ja schon bekannt.
Er hat gesagt, Leute, schon unterwegs.
Hat er jeden eingeladen, den er kennt oder kannte. Und er hat das Drehbuch dann unter Mithilfe von seinem Kollegen Harold Ramis, der auch im Film mitspielt, dann halt verfeinert. Auch Ivan Reitman haben sich dann quasi zu dritt getroffen, sind dann irgendwie mal ein paar Wochen verschwunden und haben an diesem Drehbuch rumgewerkelt. Und der Harold Ramis, der auch in der Comedy-Szene in Amerika halt sehr bekannt war, ja inzwischen leider schon verstorben ist, der hat diese Rolle dann halt von Egon, ne? Die fand er so toll, dass er dann irgendwann gesagt hat, ich glaube, ich möchte den dann doch spielen. Er sollte eigentlich gar nicht mitspielen, er sollte nur am Drehbuch mitschreiben, hat dann aber gesagt, ja, ich glaube schon, dass ich das am besten kann.
Weil das ist so eine lustige Figur.
Ja, der lacht nie, erst im zweiten Teil lächelt er mal. Im ersten Teil lacht er nie.
Er ist ja der völlige Honk, ne?
Er spielt es so ernsthaft, ne, mit seiner Brille und so. Und gedruckt, es ist tot. lesen Sie nicht? Nein, gedruckt, es ist tot.
Er ist auch so ein Woody Allen irgendwie, ne, so ein bisschen.
Ja, das Drehbuch haben sie tatsächlich auch mit ganz bestimmten Typen auch im Kopf geschrieben. Also da haben sie gesagt, ey, lass uns mal dem eine Rolle schreiben und dem Comedian und dem und dem und dem. Unter anderem Eddie Murphy sollte mitspielen und Blues Brothers Kollege John Belushi. Belushi, der sollte die Rolle spielen, die später an Bill Murray ging. Wankman. Das sollte Belushi machen, weil Belushi Megastar zu der Zeit. Belushi, muss man dann leider sagen, der fand es irgendwie cooler vor Drehstart, also es war eigentlich schon alles gesetzt, vor Drehstart hat er dann gedacht, Mensch, Überdosis Kokain und Heroin, vielleicht gehe ich dann einfach mal lieber drauf und ist halt gestorben. Schrecklicher Riss in der Comedy-Szene in Amerika, in der Filmwelt und so, weil das war so ein krasser Typ. Leider zu krass und ist, wie gesagt, vor Drehstart gestorben. Und die letzten, übrigens ein kleines Ding so am Rande, die letzten zwei Menschen, die John Belushi, den legendären John Belushi, noch lebend gesehen haben, an dem Tag, wo er die Überdosis hatte, waren einmal seine Kumpels Robert De Niro, mit dem er viel zusammenhing, und Robin Williams. Das waren die letzten beiden Menschen, die den lebend gesehen haben.
Alive.
Und dann, wie gesagt, hat Bill Murray die Rolle bekommen. Eddie Murphy, der hatte zwar schon Lust und hat auch gesagt, ja, ich mach das gerne, cool, wird eine geile Nummer, macht wahrscheinlich Spaß, aber irgendwie hat er auch so andere Projekte gesucht. Der wollte eigentlich eher sein eigenes Ding haben. Da wäre halt Teil von einem Ensemble gewesen. Und die mochten sich ja alle, ne, und haben halt sozusagen in den Comedy-Clubs abgehangen. Und er hat auch gesagt, ja, ich bin dabei und so, aber eigentlich ein bisschen was anderes machen. Und tatsächlich, bevor es losgehen sollte dann und losgehen konnte, hat er dann dieses Drehbuch bekommen, dieses kleine hier, Beverly Hills Cop.
Ach, das war zu der Zeit.
Und Prinz von Zamunda war
später.
Ne? Ja, Prinz von Zamunda kam dann später erst. Aber es war Beverly Hills Cop und da hat er gesagt, Dan, sei mir nicht böse, aber ich möchte jetzt doch dieses Beverly Hills Cop machen. Und
gute Entscheidung.
Dan Aykroyd hat gesagt, ja, okay.
Gab es ja gleich ein paar mehr Teile von.
Also in diversen Interviews hat Murphy zugegeben, dass er es bis zum heutigen Tag bereut. Ne?
Hätte gerne mitgespielt.
Er hätte dann doch gerne mitgespielt, weil er den Film halt genial fand. Und ich meine, die haben ja zusammen die Glücksritter gemacht.
Genau.
Er und Aykroyd. Und dass er ihm halt den Korb gegeben hat, das bereut er schon. Er meinte halt, das wäre eigentlich auch geil gewesen. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, gibt ihm die Geschichte recht. Beverly Hills Cop ja auch. Also der erste Teil auf jeden Fall grandioser Film, also als Unterhaltung. Du
hast schon den richtigen Riecher gehabt.
Ernie Hudson, der hat dann die Rolle in der letzten Sekunde von Murphy übernommen und der hat noch das Skript für Eddie Murphy gekriegt. Also die haben gesagt, hier, du musst einspringen, diese Rolle hier, die haben wir für dich geschrieben.
Hey Mann, du musst einspringen, Mann. Eddie Murphy.
Das Problem ist, beim Drehstart war das dann ein anderes Skript. Weil die haben dann die Rolle von Eddie Murphy in dem Film halt eingestampft. Halt viel weniger, weil es war halt wirklich auf Eddie Murphy zugeschnitten und das und das und das und die Hintergrundstory und der Gag und der Gag und Ernie Hudson war halt ein ganz anderer Typ und dadurch war die Rolle auch sehr viel kleiner, haben sich auch nicht die Leute aufgeregt, aber ist vielen aufgefallen so, na Mensch, hier der Ernie Hudson, so richtig viele zu tun hat er auch nicht. Und das hat ihn auch geärgert. Er hat hinterher gesagt, er ist schon auf jeden Fall dankbar dafür, dass er dabei war. Und er liebt den Film auch total, aber das war natürlich für ihn so ein bisschen Schlag ins Gesicht, weil er halt sich textlich vorbereitet hat und dann am Drehtag am ersten für ihn.
Hier ist übrigens dein Text, Junge.
Hieß es halt,
was?
Das ist nicht mein Text. Nee, die Szene ist jetzt ganz anders. Du stehst halt quasi nur im Hintergrund und er, oh, okay, na gut. Aber er liebt den Film halt so, wie er ist. Auch Comedy-Legende John Candy. Ne, das dicke Ding. Kennst du noch? John Candy zum Beispiel hat dabei Kevin allein zu Hause mitgemacht und viele andere Sachen. Der hat komplett Nein gesagt, als er das Drehbuch bekommen hat, weil der sollte die Rolle spielen, die dann Rick Moranis bekommen hat. Der Nachbar von Sigourney Weavers, Dana Barrett, ne, der auf dem Gang da ist und weißt du so, ja, hallo, ich mache noch eine Party genau. Und so, magst du vorbeikommen? Und sie so, nee, danke. Louis Tully heißt die Rolle. Und John Candy, halt Megastar, meinte halt so, nee. Das ist mir zu klein. So viel Spaß mit dem Film, ist ein tolles Drehbuch und so, macht es mal, aber ich habe ich ehrlich gesagt keinen Bock zu. Mir hat es einfach nicht gefallen. Bill Murray, der von Anfang an dabei sein sollte, sie wussten noch nicht, wo sie ihn genau hinpacken, aber er sollte mitmachen, so vielleicht diese Rolle da was übernehmen und der fand das Drehbuch auf jeden Fall super und
der hat gesagt, ich spiele auch die Rolle im Flur und dann wurde es mehr, oder was?
Nee. Der hat ja Venkman übernommen, halt quasi an der Hauptrolle, die Rolle, die John Belushi hätte spielen sollen. Mhm. Ja, konzentrieren Sie sich.
Oh Gott, das wird aber langsam kompliziert.
Ja, ich weiß, das ist halt viel durcheinander. Aber Murray dann halt dabei und er hat gesagt, ich mache das, aber der hat ja auch eine Macke, ne? Der hat ja bis zum heutigen Tag eine ganz schöne Macke. Mhm. Der hat damals zu Columbia Pictures gesagt, ich mache den Film, aber nur wenn ihr mir hinterher das Remake von einem meiner Lieblingsfilme produziert, auf Messers Schneide. Das ist ein Film von 1946 und den fand er super und den wollte er eine neue Fassung von machen. Und da hat er auch seinen Willen gekriegt. Columbia Pictures hat gesagt, naja, du bist auch so ein Star. Ich glaube, mich knutscht ein Elch und diese ganzen Filme. Der war ja auch bei vielen Sachen schon dabei. Und da haben sie gesagt, ja, okay, dann produzieren wir die.
Und dann gab es jetzt ein Remake von Auf Messers Schneide mit ihm? Oder?
Ja, mit ihm, ja, genau. Ja, genau.
Und den Film gibt's.
Ja, den Film gibt's. Der kam ein Jahr später, war nicht so ein Erfolg, war nicht so ein großes Ding. Aber es ist Bill Murray auch egal. Ja, also, klar. Weil er hat halt gesagt, Achtung, was könnte ich denn jetzt hier irgendwie... produziert mir mal ein Remake von dem Film, den ich gut fand, von 1946.
Und täglich grüßt das Murmeltier war dann wiederum später.
Das kam später, das kam später erst. Sigourney Weaver, die ja Dana Barrett spielt, ne, Love Interest, Die wollte nach all ihren dramatischen Rollen, ne, Alien und so weiter, ne, und viele andere Sachen, auch endlich mal so in einer wirklich reinen Komödie mitspielen. Und beim Casting, da war sie so engagiert, sie hat halt ihren Text so vorgetragen, ne, bla bla, und irgendwann hat sie so eine Macke gekriegt und hat den Rest der Probenszene, also beim Casting, als Hund gemacht. Also nicht als dieser Höllenhund später, sondern ja, halt als ja, Hund.
Ja.
Und der Ivan Reitman, der Regisseur, meinte so, ey, das ist so bescheuert, was sie ja gerade macht, das ist so witzig, aber die will auf jeden Fall offensichtlich dabei sein, die muss dabei sein und hat deswegen dann die Rolle dann auch bekommen, weil sie eben halt der Meinung war, man müsste das als Hund machen.
Ist ja schon ein paar Jahre her, da war sie echt hot, ne, muss man sagen. Ich meine, sie sieht ja auch im Alter immer noch verdammt gut aus.
Ja, ja,
also, ich weiß nicht, was die für Gene hat, aber es ist schon erstaunlich, unsere Sigourney.
Es gibt Filme da aus den 70ern und 80ern, so mein lieber Herr Gesangsverein. trotz der Arbeit am Skript, die ja wirklich ewig gedauert hat und das immer wieder geändert wurde, kommt's, ne? Also die haben an den Texten gefeilt, an den Szenen gefeilt, ohne Ende, ne? Bis zum geht nicht mehr. Ghostbusters gilt immer noch als einer der Filme mit den meisten improvisierten Szenen.
Wirklich?
Ja, ja. Ivan Reitman hat gesagt, so, ihr wisst, das ist die Szene, und ihr wisst euer Text, ihr müsst das machen, und Bill Murray nur genickt und alle anderen auch nur genickt, und dann hat er gesagt, Action, und dann haben die irgendwas gemacht.
Ist ja krass.
Alles improvisiert.
Das Problem bei Improvisation ist ja immer, dass du dann Anschlussfehler haben kannst, ne?
Genau. Also
wenn du ein gutes Drehbuch hast und das auch klar befolgst, hast du im Schnitt wahrscheinlich später weniger Arbeit.
Genau, und dann die Frage ist, kriegst du es nochmal so hin? Und,
genau.
Aber vor allen Dingen Bill Murray war halt der Typ, so der hat, ja, der sollte halt sagen, rot, 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 und hat halt grün gesagt. Ja. Ne? Und dadurch kam aber wirklich, Ivan Reitman, leider auch schon von uns gegangen, war aber so ein guter Regisseur, dass der halt auch genau wusste, wann hat er die Leute, im wahrsten Sinne des Wortes, laufen zu lassen, oder wann muss man nochmal sagen, nee, wir brauchen, um die Story voranzukriegen, musst du das Wort schon mal mit einbauen. Mhm. Ja gut, okay. Zum Beispiel die folgende Szene, die wir gleich hören, ist auf der Party mit dem Nachbarn von Sigourney Weaver. Ne, Dana Barrett, also Louis Tully, gespielt dann also von Rick Moranis und nicht John Candy.
Mhm, genau.
Immer mal wieder die ganzen Namen durch die Gegend zu schmeißen.
Zum Anfang. Genau.
Rick Moranis, auch super Improvisationstalent, der in Amerika auch schon damals bekannt gewesen. Bei uns kannte den kein Schwein.
Stand-up-Comedy wahrscheinlich auch.
Ja, genau, ne? genau. Bei uns kannte den kein Schwein. Und er ist ja nach Ghostbusters, ist ja auch Megastar geworden. Und kannst du dich an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, erinnern, dieses Ding? Ja. Da gab es ja dann auch 3-4 Fortsetzungen und so. Aber der war auch wirklich Improvisationstalent. Da konnte der Ivan Reitman halt auch sagen, so, pass auf, Rick,
hau mal
Party,
rein.
Party-Szene, du hast Gäste da, gleich wird ein komisches Geräusch aus dem Wandschrank kommen und du reagierst da einfach drauf.
Die ist legendär, diese Party.
Genau, und Rick Moranis ist so, ja, okay, kein Problem. Wir haben die Szene im Original jetzt mal rausgesucht. Ton nicht hundertprozentig einwandfrei, ja, aber es ist alles schön, alles fein. Aber ich wollte jetzt halt auch mal eben eine Szene mit Rick Moranis noch mal extra spielen.
Gute Wahl.
Klar gibt es ja tausend
Szenen. Die anderen kennt man alle.
Kennt man alles.
Die sind ja auch im Gedächtnis geblieben, aber das ist wirklich eine Spaßszene.
Und dieses Ding halt, dieses ist pures Improvisationstalent, einfach genial. Rick Moranis in dieser berühmten Partyszene aus Ghostbusters.
Haben Sie ein Excedrin oder extra starkes Tylenol?
Tja, ich glaube, ich habe nur acetylsalicylische Säure ohne Markennamen. Sehen Sie mal, davon kann ich 600 Tabletten für denselben Preis kriegen wie 300 mit Markennamen. Das ist doch finanziell ein sehr vernünftiger Entschluss. Hey, das ist echter Räucherlachs aus Nova Scotia, Kanada. $24,95 das Pfund. Hat mich aber nur 14,12 gekostet, nachdem ich ihn von der Steuer abgesetzt habe. Ich werde die gesamten Partykosten als Werbungskosten absetzen. Deswegen habe ich auch die Kunden eingeladen und keine Freunde. Ich hoffe, Sie amüsieren sich gut.
Na, wie geht's euch? Wollt ihr nicht ein bisschen Brie-Käse? Ja, Zimmertemperatur. Meinen Sie nicht, dass es hier drin ein bisschen zu warm ist für ein Brie?
Louis, ich will jetzt lieber nach Haus.
Oh, kannst du jetzt noch nicht gehen? Hey, hör mal, wenn wir anfangen zu tanzen, dann werden sich die anderen Gäste uns vielleicht anschließen.
Okay.
Oh, beweg dich nicht, ich muss die Tür aufmachen. Ted, Annette! Ich bin froh, dass ihr kommen konntet. Wie geht's euch? Gebt mir eure Mäntel. Hört mal her, Leute, das sind Ted und Annette Fleming. Ted hat ein kleines Teppichreinigungsgeschäft unter Konkursverwaltung. Annette kriegt noch ein Gehalt aus einer zurückgestellten Prämie von vor 2 Jahren. Sie haben noch 15.000 auf das Haus zu zahlen, zu 8% Zinsen. Sie sind ganz gut gestellt. Also, hat jemand Lust auf eine Runde Monopoly? Okay, wem von euch gehört der Hund?
Oh, geil. Man muss sagen, also er wirft die Mäntel in den Raum Schrank, und da ist dieser Hund und den wirft er die auf den Kopf und dann der Höllenhund kommt raus.
Genau. Komplett improvisiertes Ding.
Geil. Wie kann man so einen geilen Text improvisieren?
Das ist einfach cool, weil es so einfach ein genialer
Mensch. Lachs aus Nova Scotia. Eigentlich $35, jetzt für $20, weil ich die Kosten absetzen kann.
Hi!
Ich will schon gehen. Sollen wir nicht lieber tanzen? Super
der Beginn,
geil.
Der Beginn der Dreharbeiten war grundsätzlich spannend. Als erstes haben die nämlich die Szenen für diese Montage gedreht, in der man dann, ne, wenn der Erfolg anfängt von den Ghostbusters, ne, wir haben einen! Und dann die halt, da gibt's ja immer so gerne Montagen, ne, mehrere Szenen zusammengedreht. Wenn das Ektomobil durch New York fährt, zu diesen diversen Geisterjäger-Einsätzen, das haben die gemacht ohne Drehgenehmigung.
Oh.
Da mussten noch so ein paar Sachen geklärt werden. Ivan Reitman hat aber gesagt, ey, wir müssen jetzt loslegen, wir müssen das jetzt machen. Also waren einige der ersten Szenen, die sie gedreht haben, diese Fahrten vom Ecto 1 Mobil halt durch New York. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch in einer Szene, wie ein echter Security-Mensch den hinterher rennt. Denn Aykroyd sitzt am Steuer und du siehst halt, wie so ein Security-Typ so, ey, Moment mal, was macht ihr hier? So, ja, was ist hier los? Und das ist echt, weil die halt keine Drehgenehmigung hatten. Und
es war auch wenig auffällig, das Auto.
Ja, genau. Die haben später Drehgenehmigung gehabt, beim großen Finale zum Beispiel. Da haben die ja so einen riesen Block in New York abgesperrt. New York ist ja immer sowieso schon verkehrsmäßig schwierig. Ja. Und die haben für so einen riesen Stau gesorgt, ne, dass halt die Anwohner, es gibt ja die eine Seite New Yorker, die sagt halt so, ja, ist halt so, ja, wieder die Filmleute. Und die andere Seite regen sich halt immer noch auf. Die Dan Aykroyd und noch ein Kollege, ich weiß nicht, mit wem unterwegs war, ich glaube, Harold Ramis, die sind da und warten in der Drehpause, bis es irgendwie weitergehen kann. Und zu dem Zeitpunkt hat der berühmte Science-Fiction-Autor Isaac Asimov in New York noch gelebt. Mhm. Und Dan Aykroyd natürlich, ne, UFOs, Geister und so weiter, Riesenfan und so, rennt zu dem hin, sagt, Mensch, Asimov und so, das ist ja eine große Ehre, sie zu treffen und so.
Wie, der stand im Stau oder wie
bitte? Der ist da rumgelaufen, mhm, und wollte da durch die Gegend, darauf kommen wir ja jetzt, mhm, sagt dann Dan Aykroyd zu Asimov so, es ist eine große Ehre, sie zu treffen. Der Asimov guckt ihn an und sagt, seid ihr verantwortlich hier für den Stau? Ja, das ist widerlich. Und ist weggegangen und hat ihn einfach stehen lassen und Dan Aykroyd so, okay, sorry.
Tja.
So, das Feuerwehrhaus des Hauptquartiers, das Hauptquartier, dieses Feuerwehrhaus, das ist tatsächlich an zwei verschiedenen Feuerwachen gedreht worden. Außenaufnahmen in New York, mhm, und die Innenaufnahmen in der Feuerwache in Los Angeles.
Tatsächlich.
Das ist Film. Dieselbe Feuerwache, also die in New York da spielt, taucht übrigens 10 Jahre später auf, 1994, in Jim Carreys Die Maske. Da ist eine Autowerkstatt.
Echt?
Selbes Haus. Selbes Haus. Kleiner Insider-Gag. Kommen wir zu einem der berühmtesten Charaktere im Film, Slimer, ne? Die grüne Kartoffel, so wie, mhm, dieses Viech in dem Hotel, was die durch die Gänge jagt und den einen oder anderen vollschleimt. Slimer, also Schleimi, Slimer, hieß im Original, also offiziell eigentlich Onion Head, Zwiebelkopf.
Ah.
Der Name Slimer wird im Film nicht einmal gesagt. Das haben sie erst später gemacht für diese Zeichentrickserie, The Real Ghostbusters. Da hat er dann immer mitgespielt und da haben sie ihm den Namen gegeben. Und zwar basierend auf Bill Murrays Spruch im Film, der natürlich auch improvisiert war. Er schleimte mich voll. Ne?
He
slimed me. Auch improvisiert. Und Slimer, Onionhead, wurde während der Dreharbeiten vom Special Effects Team und von allen anderen übrigens auch John genannt. Weil irgendeiner meinte, ja, der sieht doch aus wie John Belushi und das ist wahrscheinlich auch wirklich der Geist von John Belushi.
Oh Gott.
Komische
Humor.
Leute. Die Proton-Packs, ne, also diese Waffen, die sie haben, im Original, also ursprünglich in der ersten Version, wie sie die auch gebaut haben, waren das so Zauberstäbe. So lange Stöcker, so mit einem Ball vorne.
Star Wars oder
mit
was?
Mit einem Ball vorne dran. Und damit haben sie dann halt auch so quasi, muss man sich vorstellen, so wie Harry Potter, so auf die Geister so. Und haben die dann so halt gefangen. Und die haben wohl auch das mal gedreht, so Testaufnahmen gemacht. Und da haben alle so gelacht. Und Ivan Reitman meinte halt so, ey, es sieht so scheiße aus, Leute. Das geht gar nicht. Mhm. So eure komischen Zauberstäbe da. Und dann haben sie erst diese Waffen gemacht, ne, mhm, mit diesem durchsichtigen Ding vorne und so. Und er hat einfach ein besseres Design.
Ja, aber so hat Ghostbusters auch wirklich seinen eigenen Look, ne, mit diesen Anzügen, genau, die sie haben, mit den Waffen. Auch das Logo von Ghostbusters, dieses
Achtung-Schild
mit dem, mhm, Gespenst drin. Das ist schon alles sehr gelungen.
Da wurden sie verklagt von den Besitzern der Rechte an Kasper, dem freundlichen Geist.
Aber Kasper ist doch nicht so alt. Alt oder was?
Kasper ist super alt, ich glaube 40er Jahre, 30er, 40er, wirklich? Jahre, das ist ja richtig alt. Und da haben die,
na gut,
Besitzer an den Bildrechten von Kasper haben halt Columbia Pictures verklagt, als diese Werbekampagne losging, meinten, mhm, so, ja, der sieht aus wie Kasper. Columbia Pictures hat aber gesagt, Leute, ist halt ein Geist.
Ja, genau, Geister sehen so aus.
Und es gibt halt nur so und so viele Wege, halt einen Geist zu malen, sorry, aber so, und dann haben sie auch gewonnen, das war halt Quatsch. Ivan Reitmans Angst, der Film könnte nicht gruselig genug sein, weil das war ein Ansatz. Sie wollten halt schon, dass die Szenen, wo Geister vorkommen, dann auch mal spannend sind und so und dass halt ein bisschen auch mal sich erschreckt und ein mulmiges Gefühl hat. Also der sollte schon gruselig sein. Ivan Reitman hatte halt wirklich Angst, dass sie mit dem Humor übertreiben und dass die Gespenster einfach nicht gruselig sind. Und dann gab es halt eine ganz berühmte Testvorführung. Und da hat das Publikum gleich am Anfang bei der Bibliothekare, ne, dieses Sch- und wenn die dann und die rennen da raus, was wir auch im Trailer gehört haben, hat die eine Hälfte des Publikums halt geschrien vor Angst, weil sie sich so erschreckt haben, ne, weil diese Effekte ja wirklich ganz geil waren. Und die anderen haben halt laut gelacht und so. Ne, und dann diese Mischung aus Schreien und Lachen war super. Reitman hat halt danach gesagt, okay, alles klar, ich glaube, wir haben hier die perfekte Mischung.
Der wird ja sicherlich ab 12 damals gewesen sein, ne?
Der war ab 12.
Dann durfte ich rein und du nicht.
Ja, na und?
Wie bist du denn reingekommen?
Wir haben reingegangen. Fälschen
Schulausweis,
oder? Mama, ganzes Mama-Haus verklagen. Wir haben uns bei vielen Sachen reingeschlichen. Bei derselben Testvorführung haben übrigens noch ein paar Spezialeffekte gefehlt. Ne? Also das ist dann so, manchmal werden Filme halt bei den Testvorführungen gezeigt, wo noch nicht alles ist ganz ja noch so stimmt.
Arbeit, ne?
Manchmal sind es halt so Sachen, dann sagt der Produzent so, ja, Sie sehen gleich im Film, da ist ja der Sound ist noch nicht so richtig abgemischt und die Effekte sind noch nicht so ganz fertig. Und du guckst es halt, und du siehst es halt, denkst so, ja, das fällt jetzt nicht weiter auf. Bei der Szene, wenn Dana Barrett ihren Kühlschrank aufmacht, ne, sie kommt ja vom Einkaufen nach Hause und dann macht sie den Kühlschrank auf und da sind da halt diese Höllenhunde zu sehen und dieser Tempel und dann hört man diese. Und diese Stimme sagte Zul.
Zul.
So. Das Testpublikum sitzt da. Es ist, die Szene wird aufgebaut, es ist total spannend. Sie macht den Kühlschrank auf und dann ist da der Bildschirm plötzlich schwarz und dann steht da Scene Missing, also fehlende Szene. So, pass auf. Die Leute haben sich erschreckt und haben halt, weil die gedacht haben, das ist Absicht, dass da steht fehlende Szene, so nach dem Motto, das ist ja jetzt so ein absurder und durchgeknallter Film, dass quasi die Geister diese
Szene geklaut haben.
Die Leute haben sich richtig erschrocken und haben es nach der Testvorführung auch angegeben, was sie am gruseligsten fanden. Meinst du, ja, als das Bild schwarz wurde, da stand fehlende Szene, das fanden wir sehr, sehr gruselig.
Oh Gott.
Die haben natürlich die Szene dann natürlich auch dann gemacht und sowas, aber Ivan Reitman hat wohl hinterher noch ein paar Mal so halb im Scherz gesagt, also ich glaube, wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir einfach nur dieses Schwarzbild gelassen hätten, das fand das Publikum irgendwie gruseliger. Als der Film schon gestartet war, wurde nochmal ein Trailer rausgehauen und benutzt haben sie dann diese Werbung aus dem Film. Erinnerst du dich daran? Da gibt es ja einmal bei Dana Barrett da sitzt sie ja da oder sieht es halt diese Werbung für die Ghostbusters, wo die halt da.
Ja, diese Fernsehwerbung, ne?
Und sich immer so nach vorne. Ja. Haben Sie Geister gesehen? Glauben Sie an bla bla bla? Dann rufen Sie uns an, die Geisterjäger. Und das haben sie benutzt nochmal als Trailer für den Film. Und die Nummer, die gezeigt wird im Film, ist eine andere, ist eine 555-Nummer. Mhm. Aber. Der Trailer, der in den Kinos lief, das war eine, ich sag jetzt einfach mal, eine
frühere Version
oder was? Eine 0800er Nummer. Nee, ja, nee. Ja. Und es war eine echte Telefonnummer, da konnte man wirklich anrufen.
Ah.
Und da haben Dan Aykroyd und Bill Murray extra so eine Nachricht aufgenommen, so,
also, wir können gerade nicht rangehen, wir sind gerade Geisterjagen, aber danke, dass Sie die Ghostbusters angerufen haben.
Also konnte man wirklich anrufen. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt.
Das war doch bei Skandal im Sperrbezirk auch, da haben noch alle bei dieser Rosi angerufen, ne? Und ich finde das eigentlich einen ganz guten Marketing-Gag.
32-16-8.
Genau. Wenn man das nächste Mal einen Film plant, muss man irgendwie eine Nummer einblenden.
Ja, genau.
Ist, also das ist nicht dumm.
War schon ganz, ganz witziges, virales Marketing eigentlich.
Und genau.
Ich habe überlegt, ob das in Deutschland auch eine Nummer gab. Ich weiß es nicht mehr. Kann mich nicht dran erinnern. Habe ich auch nichts zu rausgefunden. Aber in Amerika war es auf jeden Fall so, dass die Leute da angerufen haben und dann haben sie halt eine echte Nachricht von den Ghostbusters gehört. Wir sind unterwegs und jagen ein paar Geister. Ray Parker Jr. in Amerika. Großer Produzent, der hat viele Sachen produziert und ist da sehr erfolgreich. Bei uns kennt man den wirklich nur durch den Song Ghostbusters. Ansonsten nenn mir drei Hits von Ray Parker Jr.
Ghostbusters, Ghostbusters
und Ghostbusters. Ghostbusters. Den Song hat er innerhalb von 2 Tagen geschrieben, hat 2 Tage durchgemacht, weil er hatte schon so die Struktur gehabt und so und beim Text musste er noch feilen, aber hat innerhalb von 48 Stunden das gemacht und vor allen Dingen bekam er Inspiration, als er vom Fernseher gesessen hat und da war ein Werbespot von einer Gaswasser-Scheiße-Installationsfirma und die haben am Ende von den Werbespots gesagt, who you gonna call?
Aha, ne, also who you gonna call?
Und das fand er so cool, dass er gesagt hat, ey, das baue ich mit ein, das ist doch sehr geil. Gut. Und das haben die dann auch für den Film benutzt und so weiter. in der Originalaufnahme, die er auch veröffentlicht hat, ne, super Produzent, sind es irgendwie seine Freundin und Schwestern und irgendwie die Hausfrau und also die Putzfrau und also was die da. Der hat alle rein, weil der war fertig, der wollte den Song fertig haben und hat dann so geguckt im Studio, wer so da ist bei ihm.
Die Stimme, die man hört.
Und das sind, glaube ich, auch irgendwie seine Kinder oder irgendwie sowas. Aber hat er einfach
Im
so rein.
Video sind die auch, glaube ich, zu sehen.
Das kann sein, das Video war ja dann sowieso geil. Da haben viele mitgemacht, die im Film selber nicht mitgespielt haben, ne, die dann halt irgendwie zu sehen sind. Und so ist ja dieses All-Star-Video, ne, was sie einfach auch in den Straßen von New York gedreht haben und alle sind einfach vorbeigekommen und haben mitgemacht. Aber im Original-Song ist es so quasi so Family and Friends, die haben halt den Hintergrundchor.
Komm mit in den Studio, brauch dich.
Genau, den Hintergrundchor gesungen. Die Schauspielerin Sigourney Weaver, ne, nach dem Erfolg des Films hat es bei ihr wohl mal gebrannt, irgendwie so einen kleinen Brand in der Wohnung gegeben.
Nicht gut.
Und da kam halt die Feuerwehr, die sie gerufen hat. Ne? Und einer der Feuerwehrleute, das hat sie in Interviews erzählt, der konnte nicht anders. Der meinte so, ja, ist ja alles geklärt, aber ich gucke mich nochmal so ein bisschen um. Und dann ist der zum Kühlschrank gegangen, hat den Kühlschrank aufgemacht und hat so getan, als wenn er sich erschreckt. Ich glaube, sie müssen die Geisterjäger anrufen. Und hat sich halt kaputt gelacht. Und Sigourney Weaver so. Wer es nicht so lustig fand, es gibt ja diesen Walter Peck. Ne? Ist es doch Walter Peck, jetzt nicht, dass ich den Namen verwechsel. Der Typ, der die Ghostbusters anscheißt. Ne? Mhm. Und der würde dann sagen, ja, es ist wahr, dieser Mann hat keinen Schwanz. Wenn sie beim Bürgermeister sind. Der Schauspieler, der fand den Erfolg des Films gar nicht witzig, weil der ist bepöbelt und bespuckt worden.
Echt?
Wenn der unterwegs war und so, der hat dann auch mal irgendwie bei Columbia Pictures gesagt, Leute, ihr habt mein privates Leben zerstört, weil alle denken, ich bin wirklich dieses Arschloch.
Aber wieso sind Leute so dumm?
Hat er natürlich halb im Scherz.
Ja, ja.
Er hat sich halb im Scherz beschwert, aber die Leute sind ja so doof, die denken halt.
Sind Sie der Hulk? Was? Ja, naja, ich spiele den. Ja, können Sie sich in den Hulk verwandeln?
Ja, genau. Ja, geht gleich los. Gibt wirklich genug solche Leute.
So, Marshmallow-Mann.
Ja, Marshmallow.
Riesenszene, ganz berühmt, ne, ist klar, das Ding. Eigentlich sollte der wohl aus dem Wasser kommen und noch mit der,
also wie Freiheitsstatue, Godzilla.
Mit der Freiheitsstatue irgendwie noch kuscheln und so. Die Freiheitsstatue kommt ja dann im zweiten Teil vor. Mhm. Die Effekte dafür, ne, waren wirklich damals bahnbrechend mit Miniaturen und so weiter und es war wirklich toll. Zu welchem Lager gehörst du? Marshmallow Mann, gab's den wirklich? Gibt's den wirklich? Also diese Figur, diese.
Nein.
Wenn ich schon so frage, wa?
Nein.
Tatsächlich haben die Leute weltweit, auch in Amerika, sind darauf reingefallen, weil Dan Aykroyd sagt ja, ich habe an den allseits beliebten Marshmallow-Mann gedacht, ne, Mr. Stay Puft. Den gab es bis dahin gar nicht. Den haben die für den Film designt und erfunden, weil die halt irgendein riesen Viech haben wollten. Und,
aber diese Werbefigur gab es nicht.
Gab's nicht. Also klar, Marshmallows.
Man hat ans Michelin-Männchen wahrscheinlich gedacht.
Du greifst mir voraus, ne? Wie man so schön sagt. Genau das war's, weil Dan Aykroyd meinte, ja, ich will irgendwas was Großes haben, es soll auch ein bisschen absurd aussehen, wie das Michelin-Männchen.
Mhm.
Und dann haben sie halt eben diesen Marshmallow-Mann erfunden, haben den designen lassen und so. Dann haben sie halt auch diese Tüten halt dann auch bedruckt und es gab halt auch Werbung. Man sieht auch im Film im Hintergrund auch mal Werbung so dafür, beziehungsweise ich glaube auch bei Dana auf der Küchenablage liegt auch eine Packung vom Marshmallow-Mann, so haben sie das schon mit eingebaut. Aber den gab es nie. Ich habe als Kind gedacht, ja, oh krass,
ach so, Marshmallow-Mann.
Ach, die Amerikaner, was die so alles haben.
Mhm, es gibt so ein Phänomen noch aus einem anderen Film, habe ich letztens mit irgendjemandem drüber gesprochen, dass also 100% der Leute auch sagen, ja, das ist in dem Film vorgekommen, aber es nur in deinem Kopf passiert. Das ist halt die Illusion des Films, was da für eine Macht hintersteckt.
Naja, dass man Sachen in Erinnerung hat, die gar nicht so waren. Der,
genau.
Der Mandela-Effekt.
Ja.
Der darauf basiert, ne, dass Leute, es gibt ja Menschen, die denken, Mandela ist damals im Gefängnis gestorben. Was ja nicht stimmt.
Mhm.
Ja, der hat ja damals noch ein bisschen Karriere hingelegt.
Ja.
Ne?
Also war Präsident.
Präsident geworden. Ja. Mandela, super Typ. Also der hat auch einen Humor gehabt. Der hat ja sein eigenes Geld dann gekriegt, ne, als er Präsident war. Ne? Mit seinem Kopf drauf. Und da ist er halt gefragt worden, wie er sich denn jetzt fühlt. Und Mandela hat halt gesagt, ja, ist voll gut, muss man sich jetzt nicht mehr mit den armen Leuten abgeben.
Humor hat er gehabt.
Aber, ja, aber bei Mandela hat nie jemand gelacht, weil halt Nelson Mandela.
Ja.
Verstehst du, kannst ja nicht lachen. Wegen des Mandela-Effekts. Und so ist es halt auch bei verschiedenen Filmen. Berühmtes Beispiel ist ja Bambi, dass viele Leute denken, die tote Mutter wird gezeigt, die sieht man ja nie.
Genau.
Sowas.
Oder bei Mandela, wer hätte nochmal gespielt? Der, wie heißt er?
Morgan Freeman.
Morgan Freeman, dass manche denken, Morgan Freeman wäre Nelson Mandela. Ist auch das Gleiche, ne?
Ja, so in der Art.
Ja.
Wir kommen schon zum Budget. Weil,
ja, ich habe lange drüber nachgedacht.
Ja, hast du? Also, das Budget, was meinst du?
Also, damals 80er Jahre.
84.
Da waren 20, 30 Millionen schon sehr viel für einen Film. Ne? Das war dann schon ein teurer Film. Heute ist das ein Witz. Und plus Spezialeffekte, würde ich sagen, waren die Kosten, also die muss man ja oben drauf rechnen, Ich denke mal 40 Millionen Dollar.
Ich trinke erstmal der Spannung wegen einen Schluck Wasser.
Okay. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Mhm.
Sehr gut, Herr Mayer. 30 Millionen Dollar hat der Film gekostet.
Dann doch nur 30.
Nein, nur ist gut. Naja, also für den Zeitpunkt, halt für so eine Komödie, muss man halt sagen.
Ja, aber die ganzen Effekte.
Columbia Pictures hat es locker gemacht, ne? Genau, und die Effekte haben das meiste Geld verschlungen. Bill Murray hat halt nur gesagt, ich will nicht so viel Kohle, aber produziert mir ein Remake im nächsten Jahr. 30 Millionen Dollar hat er damals gekostet. Das wären heutzutage etwas über 88 Millionen.
Ja, ist ja ein Schnäppchen eigentlich.
Ist auch heutzutage eigentlich ein Schnäppchen. Ja. Also war damals was anderes. So, Einspielergebnis. Also 30 Millionen hat er gekostet.
Den hat jeder Affe im letzten Winkel der Welt gesehen.
Das haben Sie schön gesagt, ja, Herr Mayer.
Ich sage mal, also damaliges Einspielergebnis 220 Millionen Dollar.
Ein bisschen drunter. 295,2 Millionen hat er weltweit eingespielt. Also fast 300 Millionen. Also,
und das wäre bereinigt?
Das wäre bereinigt ungefähr 867 Millionen.
Ach, nicht mehr.
Naja,
das ist, na gut, fast
die Milliarden, hat mit der 2023er Inflation zu tun. Also trotzdem nicht mehr. 800, Ihr Film hat nur 867 Millionen eingespielt.
Tut mir leid.
You're never gonna work in this town again. Also 30 Millionen gekostet, 300 Millionen eingespielt oder umgerechnet 88 Millionen gekostet und 867 eingespielt. Also es war auf jeden Fall ein mega Erfolg und dann kam der zweite Teil und so weiter und so fort. Bei uns in Deutschland hatte die Goldene Kamera gekriegt, toll. Ist natürlich für viele Preise nominiert worden, meistens für die Musik und für die Spezialeffekte.
Tja, aus dem Rückblick von heute müsste man dem Film ein, zwei Oscars geben, ne? Aber so ist das manchmal.
So ist das manchmal. Also er hat die Nominierung gekriegt für 3 Golden Globes, da nicht gewonnen, hat einen britischen Filmpreis gekriegt für den besten Song tatsächlich.
Ah, sehr gut.
Und,
die haben es dann noch gerichtet.
Die haben auch 2 Oscar-Nominierungen bekommen, also damit sind sie geehrt worden für den besten Song und für die besten Spezialeffekte, aber da sind sie auch leer ausgegangen. Nominiert.
Zumindest nominiert.
Also wie Mensch sich vorstellen kann, gibt es halt wirklich noch also unzählige weitere Fun-Facts und Hintergrundgeschichten, aber das soll jetzt hier mal reichen. Fakt ist, Ghostbusters gehört halt einfach zu den beliebtesten und erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. War bis Kevin allein zu Hause kam die erfolgreichste Komödie aller Zeiten.
Ah, okay.
Und dann kam Kevin allein zu Hause in den 90ern und dann später Hangover. Ne?
Hangover ist auch.
Ist jetzt inzwischen die erfolgreichste Komödie dann gewesen. Und aber hat sich auf jeden Fall seinen Platz hier in unserer Liste mehr als verdient. Auf der 37 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten, Ivan Reitmans Ghostbusters.
Gut. Und jetzt raten wir, was nächste Woche kommt.
Genau, das war's schon wieder für diese Ausgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auch vielen Dank, Herr Mayer.
Danke fürs Dabeisein.
Also beim nächsten Mal geht es um einen Film, bei dem sich rausgestellt hat, dass dieser Film, und zwar ein Teil 4, und nicht der berühmte zweite Teil, der beliebteste aus der Reihe ist. Kannst du mir noch folgen?
Du sprichst in Rätseln, aber das ist ja, glaube ich, auch dein Plan.
Es gibt mehrere Teile und es gibt bei vielen anderen Filmen auch so dieses Phänomen. Ja, also das ist eigentlich mein Lieblingsfilm. Ich nehme mal so das Star Wars Beispiel. Alle sagen ja,
also Star Wars ist es schon mal nicht.
Alle sagen ja, das Imperium schlägt zurück ist der beste Star Wars Film aller Zeiten. Aber in Wirklichkeit ist ihr Lieblingsfilm die Rückkehr der Jedi-Ritter. Weißt du, was ich meine?
So sieht's aus.
So dieses Ding, dass man einfach sagt so, ja, so das cineastisch Wertvollere so ist eigentlich das Beste, aber in Wirklichkeit finden sie den, der mehr Spaß macht, auch besser. Und hier ist es auch so. Diese Serie hat schon viele, 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 noch mehr viele, viele, viele Fortsetzungen und Reboots und all sowas erlebt.
Aha.
Und viele sogenannte seriöse Kritiker behaupten, ja, der zweite Teil ist der beste. Ist der beste.
Also,
wenn man sich die Fanlisten anguckt und die ganzen Fanseiten und auch Kritikerseiten stellt man fest, und das fand ich sehr überraschend, dass tatsächlich der vierte Teil einer der erfolgreichsten dieser Reihe ist.
Und der beliebteste.
Und der beliebteste tatsächlich.
Das heißt, es geht nächste Woche, in der nächsten Folge um diesen vierten Teil.
Genau, wenn man sich die Fanforen da, die Fanseiten und so weiter anschaut, stellt man fest, dass dieser Science-Fiction-Zeitreisen-Film, der auf einer der erfolgreichsten und beliebtesten TV-Serien basiert, das ist der eigentliche Gewinner. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Reaktion bei der nächsten Platzierung. Es ist ein Film, und jetzt kommt's, dann werden es gleich alle wissen, aber es macht Spaß. Es ist ein Film, bei dem es um Raumschiffe, Flugzeugträger, transparentes Aluminium und Buckelwale geht.
I got it.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten.
eine Podcast 1 Produktion.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.